Frau Bahr, Sie sind seit Anfang des Jahres Regionalbischöfin in Hannover. In Ihrer Antrittspredigt ging es um das Thema Glaube und Zweifel. Welches Spannungsfeld erzeugen diese beiden Begriffe für Sie als gläubige Christin und Theologin?
Für mich gehört zum Glauben das Zweifeln dazu, aber nicht so, dass der Zweifel die gute Ausrede dafür ist, sich mit seinem eigenen Kleinglauben zufrieden zu geben, sondern weil der Zweifel ja dazu führt, dass wir vertieft fragen, dass ich vertieft frage, was ist mein Trost im Leben und im Sterben? Was meine ich eigentlich, wenn ich das Vaterunser bete? Und was bedeutet mir mein Glaube eigentlich wirklich, gerade auch angesichts von Dingen in dieser Welt, die mich zweifeln lassen, ob Gott diese Welt nicht längst verlassen hat und wir trostlos geworden sind. Also der Zweifel gehört von Anfang an dazu. Und wenn man sich die biblischen Figuren anguckt, dann sind das ja ganz oft keine religiösen Strahlemänner oder Strahlefrauen, sondern Menschen, die durch Wüsten wandern, die zwischendurch offensichtlich jahrelang von ihrem Gott gar nichts hören, die zwischendurch aufhören zu essen vor Verzweiflung, also in tiefe Depressionen verfallen, bevor sie dann wieder großartige Lieder singen und begeistert sind vor Glück und Dankbarkeit. Und diese Spannung gehört eben schon in diesen biblischen Texten dazu. Und das finde ich ganz beruhigend, weil es eben nicht so ist, dass der Zweifel ein Phänomen der Moderne ist und durch die Aufklärung gekommen ist, sondern schon in den großen Weisheitstraditionen wird ganz viel gefragt. Gott, wo bist du denn eigentlich? Und wenn du in meiner Nähe bist, was heißt das denn eigentlich? Und was heißt das für diejenigen, mit denen ich zusammenlebe?
Wie viel Zweifel an Ihrem Glauben, an dem christlichen Glauben, können Sie sich als Theologin und als leitende Geistliche eigentlich leisten?
Ich glaube, es gibt keine Prozentsätze, wenn man so will, Zweifelsanteile oder Glaubensanteile. Es gibt Tage und Wochen, in denen mich mein Glaube trägt wie so ein Luftkissenbuch durch diese Welt und ich bin voller Dankbarkeit. Und dann gibt es Zeiten, in denen ich eben auch als Pastorin, biblisch gesehen würde man sagen, angefochten bin, auch hin und her gerissen bin zwischen dem, was ich verkündigen kann und dem, was ich besser lasse, also auch zwischen dem Amt und meiner eigenen persönlichen Glaubwürdigkeit. Und das unterscheidet eine leitende Geistliche überhaupt nicht von allen anderen Geistlichen und auch allen Christenmenschen. Geistliche müssen sich immer nur fragen, wenn sie auf der Kanzel stehen oder öffentlich beten, mit welcher Haltung mache ich das eigentlich? Und da kann es durchaus sein, dass auch ich mal das Vaterunser bete und zwischendurch bei einzelnen Sätzen innerlich aussteige. Aber die Gemeinde betet es dann eben auch für mich mit.
Sie sind jetzt 51. Gab es in Ihrem Leben mal eine absolute Krise, in der Sie absoluten Zweifel an Ihrem Glauben hatten?
Nicht in dieser Weise, dass ich diese christliche Existenz existenziell bedroht sah. Eher so, dass ich dachte, mit meinem Forschen oder vielleicht auch pubertär verzweifelten Kinderglauben konnte ich nicht durch. Und das war sicher die Zeit, in der ich in Jerusalem gelebt habe, länger. Weil man einerseits mit diesem heiligen, unheiligen Ort leben muss, wo ganz viel Glaubenskraft, ziemlich viel negative Energie erzeugt.
Das war während Ihres Studiums,
Das war während meines Studiums. Und ich war auch in Jerusalem, als Rabbin ermordet wurde. Und da ist man in dem Land, was wir heiliges Land nennen, und erlebt dieses ganze Unheil. Man erlebt auch Formen des Christentums, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben will. Ich weiß noch, wie ich einmal in der Grabeskirche stand und israelische Polizisten sich prügelnde Mönche auseinanderreißen mussten. Das alles hat mich ziemlich angefochten, weil ich zwischendurch dachte, also wenn das alles Christentum ist, unabhängig schon noch von der Situation zwischen Israelis und Palästinensern und zwischen Muslimen und Juden und all diesen Konflikten, die sich auf komplizierte Weise übereinander lagern. Es waren vor allem die Christen, die mich irritiert haben, ehrlich gesagt.
Wir leben ja in unruhigen Zeiten. Die Gesellschaft ist verunsichert. Der Glaube nimmt eher ab. Das kann man überall lesen. Die Zweifel nehmen zu. Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe als Vertreterin der evangelischen Kirche?
Also zum einen glaube ich nicht, dass die Zweifel zunehmen, sondern die Indifferenz nimmt zu. Der Eindruck, dass der christliche Glaube mit dem eigenen Leben nichts mehr zu tun hat, dass die da in der Kirche irgendwelche Dinge machen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Denn Zweifel ist ja eine Haltung, die sich nicht zufrieden gibt und die Fragen stellt. Und davon wünschte ich mir eigentlich viel mehr, weil Sinnfragen eben immer beginnen mit einer Frage. Ich glaube, dass die Rolle, die eine Geistliche in meiner Position hat, zum einen, die ist, Pastorinnen und Pastoren Mut zu machen, ihren Weg weiterzugehen und auch Neues zu wagen, vielleicht auch anders zu sprechen, als sie denken, dass das von ihnen erwartet wird. Und mir ist ganz wichtig, dass deutlich wird, zur Kirche gehören alle Getauften und nicht nur die, die sich sonntags im Gottesdienst versammeln oder die in diesen festen kirchlichen Kreisen verankert sind und ein bisschen auch die Regeln in der Gemeinde bestimmen. das ist wichtig und da gibt es wahnsinnig viel sehr engagierte Ehrenamtliche, aber die Kirche ist sehr, sehr viel größer und auch die Gemeinde, die unsichtbare Gemeinde ist sehr viel größer und ich habe ein Herz für die lauen, verzagten, unsicheren Christenmenschen.
Als Regionalbischöfin oder Landessuperintendentin, wie das korrekt heißt, hier im Sprengel Hannover, der Hannoverschen Landeskirche, haben Sie ja Personalverantwortung allein für, ich glaube, weit über 400 Pastorinnen und Pastoren. Ist das vielleicht auch eine Managementaufgabe? Ist das viel Verwaltung? Lässt das Ihnen noch Spielraum als Theologin, als Seelsorgerin? Oder sind Sie sehr beschäftigt an Ihrem Schreibtisch mit Abhaken von irgendwelchen Akten und Bearbeitungen und dergleichen mehr?
Es ist viel weniger Verwaltung, als viele denken. Das liegt auch daran, dass ich überhaupt gar keine Verwaltungsfunktion habe, sondern wirklich als Seelsorgerin, als Predigerin unterwegs bin, auch ganz viel im Sprengel unterwegs bin. Ich mache sehr, sehr viel Gottesdienste, weil das Tolle an Gottesdiensten ja auch ist, dass man alle vor Ort kennenlernt. Und ich bin natürlich für die Pastorinnen und Pastoren da, für die Superintendenten. Da gibt es viel Personalverantwortung. Es gibt viel auch Fragen im Bischofsrat zum Beispiel zur Zukunft dieser Kirche. Man wird auch angefragt natürlich von der Politik oder von Medien oder auch von Kultureinrichtungen auf Fragen des Glaubens im weitesten Sinne. Aber es ist überhaupt kein Schreibtischjob, zumal ich auch die meisten meiner Predigten ehrlich gesagt nicht am Schreibtisch schreibe, sondern wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Café bin, jetzt bei diesem super Wetter auf einer Wiese, weil ich es mag, von Leuten umgeben zu sein.
Petra Bahr, seit Anfang 2017 sind Sie jetzt im Amt als Regionalbischöfin in Hannover. Davor hatten Sie ja eine ganz andere Aufgabe. Sie waren nämlich 2,5 Jahre lang Leiterin der Hauptabteilung Politik und Beratung in der Konrad-Adenauer-Stiftung, waren also in Berlin. Wie kam es denn bitte schön zu diesem Ausflug in die, sagen wir mal, politische Welt?
Ich war ja vorher schon in Berlin als Kulturbeauftragte des Rates der EKD viele, viele Jahre lang. Und da entstehen natürlich Kontakte, weil man sich auch öffentlich äußert zu Fragen der öffentlichen Religion, zum Verhältnis von Religion und Recht, von Religion und Gesellschaft, wie auch immer. Und irgendwann kam dann die Frage, können Sie sich vorstellen, in die Konrad-Adenauer-Stiftung zu wechseln? Und ich habe das lange überlegt und dann aber gedacht, das ist doch eine große Chance, dass eine Pastorin in einem ganz anderen Kontext arbeiten kann. Ich habe ja auch eine wissenschaftliche Vergangenheit, das passte ganz gut dazu, eine Abteilung zu leiten, in der viele Expertinnen und Experten für ganz, ganz viele Themen sind und dann mit denen gemeinsam eine Agenda zu entwickeln, die den Abgeordneten wirklich in ihrem Alltag hilft. Das fand ich sehr herausfordernd. Und ich war da immer auch die Pastorin, das muss man gleich dazu sagen. Nicht nur, weil ich mehr Terrorandachten als Weihnachtsandachten in dieser Zeit gemacht habe für die Mitarbeiter in der Adenauer Stiftung, sondern auch, weil durchaus auch von vielen Abgeordneten meine geistliche und theologische Expertise gefragt wurde. Auch die seelsorgerliche natürlich vor allem, aber auch diese andere Perspektive auf die Welt, die eben keine politikwissenschaftliche war. Und deswegen habe ich diese Zeit wirklich sehr genossen und ich habe vor allem unfassbar viel gelernt.
Waren Sie von Ihrer Landeskirche freigestellt für die 2,5 Jahre? Wie haben Sie das gemacht?
Ich war beurlaubt von meiner Landeskirche in dieser Arbeit, die man ja auch als Dienst begreifen kann. Ich bin auf diese Weise natürlich auch sehr weit um die Welt gekommen und habe auch nochmal gemerkt, wie wichtig Kirchen vor Ort sind als Partner für die Adenauer Stiftung, gerade in Regionen, wo keine demokratischen Regime unterwegs sind. Also, dass die Kirchen auch ganz verlässliche Partner sind beim Aufbau von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit. Das war für mich eine große Entdeckung. Und ich bin auf diese Weise innerhalb von Berlin in eine andere Perspektive geraten. Und ich glaube, dass das Pastorinnen und Pastoren gut tut. Ich kann eigentlich gerade jüngeren Pastorinnen und Pastoren nur raten, einfach mal ein paar Jahre was anderes zu machen.
War Ihnen eigentlich klar, dass Sie wieder zurückkommen in die Kirche?
Mir war das nicht so richtig klar. Ich wollte das nie ausschließen. Aber anderen schien das offensichtlich sehr klar gewesen zu sein. Die haben das auch immer gesagt. Also meine geistlicher Begleiter, enge Freunde, die gesagt haben, du machst das jetzt mal einige Jahre und dann holen wir dich zurück. Für mich war das offen.
Ja, dieses Zurückholen, damit sprechen Sie schon was an. Es gibt nämlich in der evangelischen Kirche ganz offensichtlich einen Mangel an Führungskräften, an weiblichen Führungskräften wie Ihnen. Die gehen eher aus, sie werden weniger und damals, als diese Entscheidung bekannt wurde, Petra Bahr jetzt nicht mehr Kulturbeauftragte des Rates der EKD, sondern in einer leitenden Funktion bei einer politischen Stiftung, da dachten viele, oha, wieder eine weg, was machen wir jetzt? War Ihnen wirklich klar, dass Sie wieder zurückkommen, weil da vielleicht auch mal ein anderes Amt, ein höheres Amt noch in Ihrer Kirche wartet?
wie gesagt, ich sage das ganz offen, mir war das überhaupt nicht klar. Ich wusste, das ist das Richtige für mich als Herausforderung, auch als eine Bewährungsprobe für mich als Theologin. Und ich habe, bevor ich Kulturbeauftragte wurde in Heidelberg in einem interdisziplinären Kontext, ja schon mal als Theologin die absolute Minderheitenposition besetzt. Und ich mag das, ich finde das reizvoll und ich glaube, dass das dem eigenen Denken und Sprechen hilft, wenn man nicht immer umgeben ist von seinesgleichen. In so einem Resonanzraum, wo man zwischen Kritik und Bestätigung im Grunde sein eigenes Milieu nicht verlässt. Das wollte ich gerne und ich habe das auch aktiv forciert. Das war also keine Bitterkeit oder keine Verlegenheit. Ich wollte auch nicht irgendwo weg, sondern ich wollte was Neues ausprobieren, weil sich diese großartige Chance ergeben hat. Und dass ich dann zurückgeholt wurde in diese Landeskirche, hat mich überrascht. Und nach
die ja auch nicht ihre Herkunftskirche ist, muss man
das
sagen.
Das ist nicht meine Herkunftskirche. Allerdings bin ich schon mit dieser Region eng verbunden, aus familiären Gründen. Ich bin mit einem Niedersachsen verheiratet. Ich hatte hier schon vorher viele Freunde, auch in dieser Kirche, ehemalige Kommilitonen. Aber auch den Landesbischof kenne ich schon aus Berliner Zeiten sehr gut. Und da gibt es auch gemeinsame Leidenschaften. Aber trotzdem war ich einerseits überrascht und andererseits dankbar. Und dann habe ich auch wieder im Gespräch mit engen Freunden gemerkt, das ist der richtige Weg, du musst jetzt zurück. Eigentlich ist es zu früh. Es ist auch zu früh für das, was man gerade aufgebaut hat. Aber es ist das Richtige für uns als Familie übrigens auch, aber auch, um diese Herausforderungen anzupacken, in dieser Kirche jetzt zu diesen schwierigen Zeiten was mitgestalten zu können.
Sie haben ein Kind, die Familie ist ja gerade schon angesprochen worden. Sie sind verheiratet mit einem prominenten Kirchenjuristen, der in Göttingen arbeitet. Also hat sich mit Hannover da auch quasi eine Chance gegeben, von dieser Pendelebene wieder in ein ansatzweise normales Familienleben zurückzukehren.
Das ist auch ein Aspekt, dass wir jetzt wieder in Hannover einen Lebensmittelpunkt haben. Mein Mann ist Professor in Göttingen, allerdings nicht Kirchenjurist, sondern Verfassungsrechtler, Staatsrechtler, der sich auch mit vielen anderen Dingen befasst. Und das ist übrigens auch sehr beglückend, dass er eben gerade nicht so nah an meinen eigenen Themen ist. Aber wir wohnen jetzt, wenn man so will, hoffentlich bald jedenfalls wieder in einem Pfarrhaus. Und das ist mir wichtig. In Berlin als Kulturbeauftragte war man eher privat und musste sich das Pfarrhäusliche im Grunde selber basteln. Es gab so einen Salon, den ich in Berlin dann aufgebaut habe und so. Aber hier ist es jetzt ganz klar als Landessuperintendentin mitten in der Stadt. Und für uns als Familie ist wichtig, dass wir so leben, wie die Pastorinnen und Pastoren eben auch leben. Zum Teil privat, aber auch so, dass wir unsere Wohnung öffnen für andere Arten des Miteinanderessens, Sprechens, Denkens.
Petra Bahr, als Regionalbischöfin jetzt hier in Hannover, in der Hannoverschen Landeskirche, haben Sie ein Leitungsamt. Da ist nicht mehr viel drüber. Der Landesbischof kommt noch darüber. Wie kommt es eigentlich, dass so wenige Frauen nach wie vor in der evangelischen Kirche in Deutschland in Leitungsämtern sind? Wir haben ja ganz wenige Landesbischöfinnen zum Beispiel. Wie erklärt sich das Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass es dafür keine einfache Erklärung gibt. Es ist weder die Erklärung ausreichend zu sagen, die Männer wollen das in Wahrheit immer noch nicht, noch ist die Erklärung ausreichend zu sagen, Frauen überlegen sich das dreimal häufiger, ob sie sich in so ein Amt wählen lassen, weil ihnen der Alltagskontakt zu Menschen vielleicht wichtiger ist. Aber das sind alles Möglichkeiten. Ich bin da ganz unsicher geworden. Es gibt Momente, wo ich denke, gerade bei jüngeren Frauen gibt es jedenfalls einige, die es sich vielleicht zu einfach machen, also die gerne Verantwortung hätten, ohne die tragen zu wollen, während Männer das vielleicht eher noch gewohnt sind, dass man da mal so die Zähne zusammenbeißt. Ob das wirklich gut ist, weiß ich auch nicht. Es kann auch sein, dass Frauen wundgerieben sind an den vielen Gremiensitzungen, die man dann mit männlichem Auftreten nach wie vor zu bewerkstelligen hat. Und da bin ich wirklich erprobt, was diese Art von Sitzung angeht. Ich glaube aber auch nicht, dass Frauen unbedingt besser leiten als Männer oder automatisch anders leiten als Männer. Es gibt sehr zielorientierte, scharfe, machtorientierte Frauen. Es gibt hochkommunikative, weiche Männer. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit, weil das unter der Pastorenschaft ja ganz anders aussieht. Vielleicht werden sich auch Leitungsämter ändern müssen, sodass nicht nur Menschen in Leitungspositionen geraten, deren drei Kinder schon aus dem Haus sind. Ich glaube nämlich, dass es manchmal helfen würde, wenn auch jüngere Menschen Leitungsverantwortung übernehmen. Ich finde reizvoll die Überlegung, ob man mal 10 Jahre ein Leitungsamt übernimmt, um es dann wieder zu lassen.
Sie sind für 10 Jahre jetzt gewählt.
Genau. Und ich finde das ein Privileg, weil ich nach 10 Jahren nochmal mich fragen kann, möchte ich vielleicht jetzt einfach mal in die andere Situation wieder geraten? Möchte ich vielleicht was ganz anderes machen?
Da wird zum Beispiel Landesbischöfin werden?
Nein, wieder in eine Gemeinde gehen, was ganz anderes machen, Bücher schreiben. Also diese Möglichkeit, die Befristung als Chance für das eigene Fragen nach der nächsten Position, wo ist man eigentlich gebraucht, was will man sich selber zumuten. Das finde ich ein großes Privileg und auch eine Chance. Und ich glaube, wir werden auch in Leitungsämtern in der Kirche mehr Fantasien entwickeln.
Mit der Funktion der Kulturbeauftragten des Rates der EKD hatten Sie ja einen super Job, streng genommen. Sie waren eigentlich eine One-Woman-Show, kann man sagen, mit vielen Freiheiten. Sie konnten das tun, was Ihnen sehr liegt, nämlich zum Beispiel kommunizieren, publizieren. Sie waren ein Gesicht, ein prominentes Gesicht, weibliches Gesicht auch der EKD. Da gab es nicht nur Margot Käßmann, sondern eben auch eine Petra Bahr, die man in Talkshows schicken konnte und ja auch heute noch kann und dergleichen mehr. Ist Ihnen das schwergefallen, dieses Amt, das Sie von 2006 bis 2014 gefüllt haben, aufzugeben?
Natürlich ist mir das schwer gefallen. Ich habe das geliebt, dieses Amt, und ich habe vor allem die Menschen geliebt, die ich da kennengelernt habe. Im ganzen Kulturbereich wahnsinnig viel tolle Begegnungen gehabt, nächtelang aufregende Gespräche geführt und war da ja auch eine Pastorin ganz weit weg von allen kirchlichen Bindungen. Aber das war dann eben auch ein Preis, weil man natürlich ganz viel alleine mit sich ausmacht und diese alltägliche Einbindung in ein Kollegium, auch das enge Gespräch mit Superintendenten, mit den Pastoren, musste man immer künstlich herstellen. Und man war immer diejenige, die irgendwo einflog und dann wieder ging. Und deswegen stimmt das, dann kann man auf so einer Bundesebene tolle Sachen machen, aber es fehlt dann irgendwann die Bodenhaftung, die Zugehörigkeit, auch wenn man so will, eine geistliche Heimat. Und deswegen wollte ich irgendwann in eine klare kirchliche Struktur zurück. Und ich fange jetzt schon an zu merken, wie ich anfange, mich hier zu Hause zu fühlen, wie ich mich freue, wenn ich einen Kirchturm wiederentdecke, den ich schon identifizieren kann auf dem Weg nach Loccum oder nach Rinteln. Da hüpft das Herz, weil ich denke, ja, hier bin ich, hier gehöre ich jetzt hin. Und das Gefühl hatte ich als Kulturbeauftragte nicht, sondern ich war immer die, die von irgendwoher kam.
Sie kommen ja ursprünglich aus Lüdenscheid, da sind Sie geboren, also eine Westfälin, haben lange in Berlin gelebt, nach all den anderen Stationen, die wir schon genannt haben. Jetzt als Westfälin aus Berlin, aus der Hauptstadt, aus der aufregenden, hier im bodenständigen Hannover. Fehlt Ihnen irgendwas?
Mir fehlt nichts, was ich nicht trotzdem kriegen kann. Am Anfang dachte ich zum Beispiel, mir würde die Philharmonie fehlen, aber es gibt im NDR wirklich großartige Musik. Es gibt eine tolle Kulturszene. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie großartig die Jazzszene in Hannover ist. Es gibt wahnsinnig viel Grün und die Einriede ist echt schöner als der Tiergarten und vor allem nicht so zugemüllt. Vor allem kann man hier ein Kind wunderbar aufwachsen sehen. Also ich sehe an unserem Sohn, wie befreiend es ist, dass ein Kind alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann. Berlin ist eine hoch anstrengende Stadt, die einem wahnsinnig viel Energie raubt. Und es ist zwar cool und innovativ und großartig, aber auch sehr, sehr anstrengend. Und abgesehen davon ist es so, dass Hannover ja auch noch wirklich keine Provinz ist und man ist ja auch ganz schnell überall in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer. Aber irgendwo sein zu können, wo einen die Bäckerin morgens grüßt und wo man Leute schon wieder trifft, wenn man über irgendeinen Platz geht, das finde ich schön.
Wie tanken Sie denn auf und wo tanken Sie auf, wenn Sie wieder Energie brauchen?
In der Musik? Indem ich Musik höre, mit einem Buch auf einer Bank im Wald, sehr klischeehaft, ich weiß, super klischeehaft, einmal im Jahr das Meer sehen und ich mag leere Kirchen. Ich mag wahnsinnig gerne leere Kirchen am frühen Morgen oder am späten Abend. Ich mag die Luft, ich mag diese Kühle und ich kann da sehr gut zur Ruhe kommen und kann auch dann anfangen, in so eine Gebetshaltung zu kommen, ohne dass ich künstlich die Hände falte und mir Formulierungen überlege. Bin dann also ganz frei mit meinem Gott alleine, der dann eben nicht der öffentliche Gott dieser Kirche ist, wo alle gucken, welche Formulierung ist denn jetzt falsch gewesen. Und da kann ich auch ganz still werden. Du.
Jesu bleibet meine Freude, der berühmte Choral von Johann Sebastian Bach hier in einer Fassung mit den Kings Singers und dem Oboisten Albrecht Mayer. Sie hören den Talk auf NDR Info heute mit Petra Bahr, der neuen Regionalbischöfin in Hannover. Frau Bahr, Sie haben sich Musik gewünscht von Albrecht Mayer, nicht genau dieses Stück, das habe ich für Sie ausgesucht. Was fasziniert Sie an diesem Künstler?
Mich fasziniert, dass er ein Instrument, das im Grunde ja gar nicht so im Fokus ist, in die Mitte auch von Hörerinnen und Hörern gestellt hat. Ich mag ihn aber vor allem, weil mein Sohn ihn so mag. Ich habe mich um die Oboe, ehrlich gesagt, nie so besonders gekümmert. Ich habe andere Vorlieben. Ich bin ein großer Fan der Bratsche. Aber mein Sohn spielt seit 2 Jahren begeistert Oboe. Und dann fängt man an zu überlegen, wer ist es denn, der ihn da so fixiert? Und das ist Albrecht Mayer in dieser Mischung aus frecher Art, über dieses Instrument zu reden. Es hat auch nicht, der redet auch nicht so weihevoll über diese Art von Musik. Und das gefällt meinem Sohn, das merke ich, und das gefällt mir zunehmend auch, weil es ein Blasinstrument ist, was extrem physisch ist, also sehr körperlich, und gleichzeitig der menschlichen Singstimme am nächsten kommt. Das ist auch das, was wir gerade in dieser Aufnahme gehört haben. Ich habe das so noch nicht gehört.
Hat Ihnen das gefallen?
Es hat mir gut gefallen, weil aber auch deutlich wird, wie nah die Oboe dann am menschlichen Gesang ist. Und sie ist ja kein wirklich total virtuoses Instrument, aber ich mag an ihr dieses Physische. Und es gibt ja nicht ungefähr schon seit dem Mittelalter die Idee, dass die Seele und die Physis gerade über den Atem ganz nah zueinander kommen. Und das merke ich. Ich sehe das auch an der Art, wie das meinen Sohn verändert, wenn dann der Oboenton plötzlich da ist und er sagt, Mama, die Oboe hat gesungen, hast du das gehört? Und seit er Oboe spielt, seit 2 Jahren begeistert, fange ich auch an, mich mit der Oboe zu befassen.
Sie sind ein Musikfan, das merkt man schon. Spielen Sie selbst ein Instrument?
Ja, aber nicht so, dass man nennenswert darüber reden kann. Ich bin froh, dass ich meinen Sohn am Klavier begleiten kann und bin mittlerweile eher eine passionierte Musikhörerin.
Bach ist ja für viele der 5. Evangelist. Der ist sehr wichtig natürlich, gerade für die evangelische Kirchenmusik und für die evangelische Theologie. Sehen Sie das mit dem 5. Evangelisten auch so?
Ich kann mit dieser Formulierung wirklich sehr, sehr gut leben, denn Bach schafft ja etwas, was die anderen 4 Evangelisten auch schaffen. Die Botschaft Gottes von der freien Gnade, von dem Heilsversprechen, aber auch des passionierten Gottes, der mit anderen leidet, in Musik umzusetzen. Und zwar so, dass man nicht das Gefühl hat, da wird mir jetzt etwas vorgespielt, was aus der Vergangenheit kommt, sondern das trifft einen unmittelbar, jedenfalls wenn es gut ist. Man muss dazu fügen, es gibt natürlich im Protestantismus auch so einen Bach-Kitsch. Da muss man vorsichtig sein, finde ich. Das verbraucht sich dann auch irgendwann und wird zum Klischee. Aber Bachs Musik schafft es immer, sich davon zu befreien. Und ich finde, dass diese Musik ungeheuer aktuell ist. Sie ist kompliziert. Man kann sie immer wieder hören. Man kann sich an ihr auch wund hören. Es gibt immer wieder Momente, wo man aufhorcht. Also es ist eine Musik, die einen auch was abfordert. Ich mag deswegen auch ganz besonders die nicht geistliche Musik von Johann Sebastian Bach.
Wenn man jetzt dieses Jesu bleibet meine Freude hört, muss man da eigentlich auch religiös, musikalisch sein, um die Botschaft zu verstehen, oder kann man das auch als nicht religiös interessierter oder gebildeter Mensch konsumieren?
Also Hans Blumenberg, der jüdisch-katholische Philosoph aus dem hohen Norden, hat mal die wundervolle Formulierung einer schönen Unbestimmtheit gefunden, die ihn überkomme, wenn er die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach hört. Und deswegen glaube ich, dass diese Bachsche Musik das beides verträgt. Also auf dieser Grenze zwischen religiöser Erfahrung und ästhetischer Anmutung geht ganz viel. Ich persönlich finde, man verpasst was, wenn man sich nicht auch mit den geistlichen Inhalten auseinandersetzt. Ich habe mal mit René Jakob, dem großartigen Bach-Interpreten, darüber geredet, der gesagt hat, er mutet seinen Chören immer zu, sich auch mit den Texten und dem Moment des Kirchenjahres auseinanderzusetzen, wenn er Musik von Bach einspielt. Deswegen glaube ich, dass man es auch anders singt und hört, wenn man weiß, um welchen Teil der Passion etwa handelt es sich. Aber diese Musik ist eben so großartig, dass sie nicht so eine dauerpädagogische Schleife braucht.
Petra Bahr, vor 2 Wochen endete ein Großereignis, ein kirchliches Großereignis, nämlich der Evangelische Kirchentag 2017. Diesmal in 2 Spielorten, in Berlin, da kennen Sie sich ja bestens aus, und in Wittenberg. Was nehmen Sie von diesem Großereignis im Reformationsgedenkjahr 2017 mit an Eindrücken?
Ich nehme ganz viele kleine Eindrücke mit. Das mag jetzt vielleicht irritieren, denn es ist ja so ein Großevent. Aber für mich war der beglückendste Moment, einen der Eröffnungsgottesdienste mitgestalten zu können am Gendarmenmarkt. Vor dieser großartigen Kulisse in eine Gottesdienstgemeinde zu gucken, die riesig ist mit ganz vielen Kindern und Alten. Es war der Gottesdienst für Jung und Alt. Und das finde ich für die Zukunft der Kirche so wichtig, dass auch Kinder eine Chance haben, in eine Art von klassischem Gottesdienst Szenario hineingeraten zu können. Es war ein ganz klassischer Gottesdienst und es war großartig, wenn 10.000 Menschen anfangen zu singen und der Himmel aufreißt. Das war mein absoluter Glücksmoment. Und natürlich lebt der Kirchentag auch davon, gerade in Berlin, dass man ihn zwischendurch gar nicht bemerkt und dann wieder ein paar Menschen mit orangenen Schals sieht. Das ist dann so das Erkennungszeichen. Es gab eine großartige Debatte über die Frage, wie wir mit der Digitalisierung in unserem Alltag umgehen im Berliner Dom, was auf den ersten Blick sehr schräg klingt, aber sehr intensiv war und auch deutlich machte, dass wir uns in der Kirche auch in geistlicher Hinsicht mit den großen Veränderungen unseres Lebens auseinandersetzen müssen und auch können. Zum Beispiel in anderer Weise über sowas wie Umgang mit Scham zu reden. Und das waren für mich, glaube ich, die absoluten Highlights. Das dritte Highlight war sicher die Bibelarbeit mit der Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, die diesen großen alten Bibeltexten noch etwas ganz anderes, Kraftvolles entlockt. Und deswegen war für mich der Kirchentag so eine Mischung aus Momenten der Überwältigung und Lernerfahrung.
Mit Berlin und Wittenberg als Spielorten, sage ich jetzt mal, hat sich ja der Kirchentag auf dünnes Eis begeben. In Berlin leben gar nicht mehr so wahnsinnig viele Christen, das wissen wir. Vermutlich weniger als die Hälfte der Einwohner von Berlin sind Mitglied einer der großen Kirchen. Von Wittenberg mal ganz zu schweigen, da sind es nicht mal 10%. Ist dieses Konzept mit Berlin und Wittenberg aufgegangen für Sie?
Ich kann das deswegen nicht beurteilen, weil ich in Wittenberg nicht dabei war. Und ich das schwierig finde, wenn man so will, mit dem Helikopterblick auf etwas zu schauen. Denn die Intensität von Gottesdiensten zeigt sich anders. Ich würde eher sagen, dass dieser Kirchentag, der ja groß war und auch großartig, gleichzeitig zeigt, dass wir uns als evangelische Kirche auch in eine andere Zeit hineinbewegen, in der wir uns nämlich damit auseinandersetzen müssen, jedenfalls an vielen Orten auch eine Minderheit zu sein. Aber vielleicht ja auch eine kraftvolle Minderheit. Und ich wünsche mir, dass wir mit so einer Mischung aus großem Gottvertrauen und Ehrlichkeit das wahrnehmen als Christinnen und Christen in diesem Land, die wir ja gleichwohl immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung stellen und deswegen mir wichtig ist, wie wir mit all den Getauften zusammen deutlich machen, dies ist nach wie vor ein christlich geprägtes Land.
Auch dieser Kirchentag hat ja wieder sehr viele Angebote an Nichtgläubige gemacht, gerade in Berlin, hat versucht, Menschen ins Gespräch zu bringen, mit Menschen in Kontakt zu geraten, die mit Kirche gar nichts am Hut haben und mit Glauben vielleicht so ein bisschen irgendwas. Funktioniert sowas gut, dass man Menschen in Berlin anspricht, ihnen Angebote macht? Geht da auch jemand drauf ein, auf so ein Angebot, der sich vielleicht mit der Institution Kirche schwer tut?
Ich kann nicht beurteilen, wo überall die Kontaktflächen sind, die funktionieren oder nicht funktionieren. Ich habe lange, weil es meine Vikariatsgemeinde war, in der Versöhnungskapelle auf dem Mauerstreifen, also ein Ort, den man sich touristisch durchaus auch mal erschließen sollte, mitten auf dem Todesstreifen in einer Kapelle gemerkt, wie man mit Menschen über ihre Fragen des Glaubens ins Gespräch kommen kann, ohne dass es da irgendeine engere Kirchenanbindung gibt. Ich glaube, es braucht dann diese Orte. Und manchmal hilft dann auch eine Straßenbahnfahrt und die Frage, wieso haben Sie denn einen orangenen Schal? Es ist doch Pokalendspiel, das sind doch die ganz falschen Farben. Und dann sagen Leute sowas wie, aber Sie sehen gar nicht so aus, als seien Sie so religiös engstirnig. Und dann kommt man manchmal ins Gespräch. Ich glaube aber nicht, dass der Kirchentag ein Ort ist, wo man mehr mit Menschen ins Gespräch kommen kann, sondern eigentlich eher die Erinnerung daran, dass man über seinen christlichen Glauben viel alltäglicher auch redet und nicht nur in Ausnahmesituationen.
Wir stehen ja am Beginn, Petra Bahr, der ARD-Themenwoche, dieses Mal mit dem Thema Woran glaubst du? Woran glauben Sie, Petra Bahr?
Ich glaube, dass Gott, der sich in Jesus Christus zeigt, wie immer sich auch als Gott ohne das zeigt, mein Halt im Leben und im Sterben ist. Ich glaube, dass ich mich nicht selbst in den Händen tragen muss und auch nicht für alles an mir verantwortlich sein kann, obwohl ich Verantwortung übernehmen kann, Ich glaube, dass mein Leben mehr ist als irgendein zufälliges Schicksal. Und ich glaube daran, dass dieser Halt mich frei macht dazu und auch zuversichtlich in dieser Welt was gestalten zu können. Oder vielleicht auch einfach mal was lassen zu können, obwohl andere finden, ich müsste jetzt mal mit beiden Händen anpacken. Und diese große innere Freiheit, die mir da meinen Glaube gibt bei allen Fragen und bei aller Verzagtheit, das ist das, was mich trägt.
Diese innere Freiheit, lässt sie sich beschreiben mit dem Begriff Gottvertrauen?
Ja, die lässt sich genauso beschreiben.
Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die Zukunft Ihrer Kirche? Wir haben ja jetzt schon über so ein paar Aspekte gesprochen, denn vor 10 Jahren gab es ja in Wittenberg den Zukunftskongress. Da waren Sie auch als Moderatorin mit dabei. Man hat damals, der Ratsvorsitzende Wolfgang Huber, sich Sorgen gemacht um die Zukunft der evangelischen Kirche, zu Recht. Denn es sind ja immer weniger Mitglieder. Das kann man den Statistiken entnehmen. Wie weit ist man denn da jetzt gekommen? Also konnte man das Ruder rumreißen? Steht es jetzt besser um die Zukunft oder muss man sich immer noch Gedanken machen?
Ich glaube, man muss sich darüber unterhalten, was es meint, sich zu sorgen. Also es gibt ja so eine gramhafte Art, sich zu sorgen, die vor allem was damit zu tun hat, dass man Einflussangst hat, dass man das Gefühl hat, nicht mehr so wichtig zu sein oder vielleicht auch frustriert ist, weil die Leute einen nicht so wichtig nehmen. Das ist das eine. Das ist aber nicht die ganz geistliche Haltung. Die habe ich aber trotzdem durchaus, vor allem, wenn ich mich intensiv mit religionssoziologischen Ergebnissen befasse. Aber die Religionssoziologie hilft mir nur, die Wirklichkeit aufzuschließen. Es sind keine Propheten und sie haben auch kein geistliches Mandat, mir zu sagen, wie die Zukunft der Kirche aussieht. Denn die Zukunft der Kirche, die liegt ja auch nur in Teilen in unseren Händen. Aber ich glaube, was sich geändert hat gegenüber von vor 10 Jahren, dass so eine Form von Aktivismus, das heißt, wir machen so ein paar Zukunftsprozesse und dann wird das alles schon richtig gut, dass das vielleicht auch eine Überschätzung der eigenen geistlichen Kräfte war. Ich glaube, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, zu fragen, warum sind wir als Kirche so, wie wir sind? Was ist eigentlich unser Auftrag? Und was machen wir, was mit diesem Auftrag vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern reine Gewohnheit ist oder Selbstbestätigung? Ich glaube, wir werden uns in der Tat, ich habe das schon mehrfach gesagt, überlegen müssen, was wir anders machen wollen, was wir lassen können, wie wir mehr Platz schaffen, auch für geistliche Entdeckungen, auch kreativer werden, durchaus im Umgang damit, sich in dieser Gesellschaft zu engagieren, wie wir aufhören, damit den Eindruck zu erwecken, zumindest wir seien vor allem moralisch die bessere Instanz. Wie wir Menschen Orte bereitstellen, in denen sie ihr Leben klären können, in denen die Frage nach dem letzten Sinn, die Frage aber auch nach dem Umgang mit Leid und Verzweiflung und Tod so Raum gewinnt, dass Menschen den Eindruck haben, ja, hier berührt mich Gott eben auch. Ich glaube, wir müssen auch über solche Dinge wie Sünde und Schuld wieder anders reden und über die Möglichkeit der Buße, also die alten großen theologischen Themen nicht vernachlässigen, weil sie uncool sind, sondern wiederentdecken, um eine christliche Perspektive auf die vielen Fragen der Gegenwart zu werfen. Ich glaube, wir brauchen mehr Theologie und nicht weniger. Also man kann nicht einfach nur spirituelle und kirchliche Räume oder auch sozialkaritative Räume öffnen, ohne sich auch theologisch, gedanklich mit den großen Fragen des Christentums auseinanderzusetzen.
Bei diesem Konzept, das damals Wolfgang Huber angestoßen hat, ging es aber noch um mehr, Kirche der Freiheit. Da ging es ja auch um Zahlen, nackte Zahlen. Man hat auch eine Unternehmensberatung herangezogen, dann kursierten Begriffe wie Taufquote zum Beispiel. Viele Theologen haben aufgeschrien, haben gesagt, Gott, jetzt nur noch Management-Dimension. Was sagen Sie dazu? Sie sind ja nicht nur Theologin und Philosophin von der Ausbildung her, sondern Sie haben selbst mal in einer Unternehmensberatung gearbeitet.
Gerade weil ich in einer Unternehmensberatung mal gearbeitet habe, bin ich so skeptisch bei der Frage, welche Instanz diese Art von Beratung hat. Ich glaube gleichwohl, dass vieles an diesem Reformprozess auch mit Missverständnissen zu tun hatte. Mit forcierten Missverständnissen, aber auch mit Missverständnissen, die so einschleichen. Denn immer, wo über Zahlen und Geld geredet wird, auch in der Kirche, gibt es gute Gründe, das auch zu tun. Weil natürlich Kirchensteuerzahler zu Recht sagen, was macht ihr zum Beispiel mit unserem Geld? Ist das gut eingesetzt? Ist das vernünftig eingesetzt? Auch gutes Verwalten zum Beispiel gehört zum Auftrag der Kirche, aber wenn es sich darin erschöpft und wenn Pastorinnen und Pastoren plötzlich das Gefühl haben, der tauft 5 und ich nur 3 im Monat, also habe ich ein Problem, dann ist da ein Missverständnis eingetreten. Ich glaube auch, dass der Druck, den man sich selber gemacht hat mit allen möglichen Konferenzen, dazu geführt hat, dass viele den Eindruck hatten, so das Normale, das Alltägliche, das, was auch ein alltäglicher christlicher Glaube ausgemacht hat, das kommt hier viel zu kurz. Es muss jetzt spektakulär werden oder großartig oder irgendwie cool. Aber es gibt ganz viele Leute, die wollen gar nicht cool sein. Die sind auch nicht 17. Die wollen aber angesprochen sein. Und dann gibt es welche, die sich mit viel zu wenig zufrieden geben, auch in der Kirche, die so froh sind, dass alles irgendwie noch läuft und dass sie ein Mandat in irgendeinem Kreis haben. Da sind vielleicht auch Enttäuschungen heilsam. Nur merke ich, dass, das geht mir auch selber so, dass die Hoffnung, man könnte das mit inszenatorischen Mitteln bewältigen, dass immer mehr Menschen jedenfalls keinen natürlichen Weg in den christlichen Glauben finden, weil wie alles in dieser Gesellschaft die Frage des Glaubens zu einer Frage der Wahl geworden ist. Ja? Es läuft wie mit den Joghurtbechern. Also ich habe ganz, ganz viele Optionen und muss dann wählen, dass man in eine Tradition hineingeboren ist, dass Eltern und Großeltern ihren Glauben ganz selbstverständlich an ihre Enkelkinder weitergeben oder an ihre Kinder, die dann natürlich entscheiden können, wie verhalte ich mich dazu. Das ist nicht mehr so en vogue, sondern viele denken, jeder muss doch selber wissen, was er glaubt.
Wenn wir jetzt mal von den Kunden sprechen, von den Nutzern, die Sie erreichen wollen, mit Ihren geistlichen, theologischen Angeboten, wäre es aus Ihrer Sicht besser, wenn die nicht so die große Joghurtpalette zum Angebot hätten, sondern nur 3 Joghurts, sagen wir mal, zwischen denen sie sich entscheiden müssen?
Das ist müßig, weil es eben nicht nur 3 Joghurtbecher in den Regalen gibt, sondern wir alle uns damit auseinandersetzen müssen, dass alles zu einer Option geworden ist. Und eben auch der Glaube, der ja lange das Letzte war, was zur Disposition gestellt war. Da musste man schon einen großen Schritt gehen, um zu sagen, ich will das nicht mehr. Jetzt muss man einen großen Schritt gehen, um zu sagen, ja, ich möchte als Christ leben. Und dann ist nochmal die Frage, was das eigentlich bedeutet. Aber trotzdem zum Beispiel Familien ermutigen, in den Kindergärten präsent sein, auch mit geistlichen Angeboten, auch deutlich zu machen, dass Kinder, die bis 16 die biblischen Geschichten nie gehört haben, sie vermutlich mit 16 auch nicht mehr hören wollen. Deutlich zu machen, dass gerade Religion etwas ist, was in der Kindheit eine tragende Rolle spielt und dann auch grundgelegt ist, selbst wenn man dann 20 Jahre damit nichts mehr zu tun haben will. Die Rolle der Großeltern ernst nehmen, das wissen wir ja mittlerweile. Das sind Kleinigkeiten und die sind auch gar nicht besonders spektakulär, aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch das Unspektakuläre im Alltag dann ganz ernst zu nehmen.
Was ist für Sie die wichtigere Aufgabe? Erstmal die Menschen anzusprechen, die zwar Mitglied der Kirche sind, aber eigentlich gar nichts mit Kirche mehr groß am Hut haben, auch gar nicht in Gottesdienste gehen, oder die sogenannten Kirchenfernen zu erreichen. Was hat Priorität?
Priorität hat es für mich, die wunderbare, riesengroße Menschenmenge der Getauften anzusprechen. Denn man kann ja nicht sagen, dass sie, nur weil sie sich in ihrer Kirche nicht mehr sehen lassen, wirklich christentumsfern oder religionsfern sind. Das wissen wir ja oft gar nicht. Außerdem haben viele Menschen auch so die Idee, ich halte das mal so vor und wenn ich es mal brauche, dann ist die Kirche für mich da. Auch das Verhältnis zur Regelmäßigkeit hat sich ja sehr verändert. Aber die sind mir deswegen so ein Anliegen, weil sie dazugehören und weil ich für sie auch die Landessuperintendentin bin.
Sind denn diese Angebote, die Ihre, die evangelische Kirche macht, noch zeitgemäß? Zum Beispiel die Gottesdienste?
Ich mag das Wort Angebot ehrlich gesagt nicht, weil es wirklich nach Joghurtbecher klingt. Ich glaube, dass wir, jedenfalls in meinem Sprengel sehe ich das ja, über eine unglaubliche Vielfalt an Gottesdienststilen verfügen. Von ganz traditionell in deutscher Messe mit großartigen Kantoreien, in gigantisch großen Backsteinkirchen, bis hin zu Freitagabend-Liturgien, über das, was junge Leute machen, Demenzgottesdienste. Es gibt Festgottesdienste, Pilgergottesdienste. Das Wort Angebot trifft es nur insofern, als es eine Fülle von Dingen gibt. Ich glaube, wichtiger ist, dass es in die Nachbarschaft passt, dass die Gemeinde, wenn sie denn vor Ort ist, sieht, wer wohnt denn hier noch? Wer ist denn jenseits derjenigen, die sich hier in festen Kreisen versammeln, da? Und was brauchen die? Und was können wir als Gemeinde?
Petra Bayer, jetzt haben Sie als Regionalbischöfin, somit leitende Geistliche, natürlich das Privileg, dass dann, wenn Sie predigen, die Hütte wahrscheinlich eher voll ist. Aber das ist nicht der Normalzustand, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Der Normalzustand sind eher so 50 plus minus in einem normalen Sonntagsgottesdienst, sage ich mal. Und manchmal sind es auch weniger. Muss man daran was ändern? Kann man daran was ändern? Wie macht man das?
Zum einen ändert man sich schon da. Es gibt mittlerweile Gemeinden, die samstagabends Gottesdienst feiern oder die die Gottesdienste etwas später machen, sodass Familien auch dazukommen können. Dann kann man danach noch in der Gemeinde brunchen. Also es gibt zum Beispiel auch immer mehr die Einsicht, das ist das, was man zum Beispiel in den jüdischen Gemeinden lernen kann, dass Gottesdienst und miteinander feiern oder essen vielleicht zu lange künstlich auseinandergezogen ist. Es hängt sehr davon ab, in welcher Gemeinde gerade wer lebt. Wo ist die Leidenschaft des Kirchenmusikers? Was kann die Pastorin gut? Wo sind die Gaben derjenigen, die sich in dieser Gemeinde engagieren wollen? Was wir, glaube ich, eher brauchen, ist ein Bewusstsein dafür, dass man eben längst nicht mehr alle über einen Kamm scheren kann. Gleichwohl die klassische Liturgie natürlich auch einen Halt gibt. Wenn ich umziehe irgendwohin oder wenn ich sonntags 100 Kilometer weiter ins Land reinfahre, da wird das Vaterunser gebetet, was in der Marktkirche auch gebetet wird. Und übrigens in der ganzen Christenheit, in der ganzen Welt. Und sowas preiszugeben, weil irgendwer findet, das sei aber jetzt nicht so richtig cool formuliert, fände ich grob fahrlässig.
Viele Menschen können gar nicht mehr beten. Viele Menschen kennen gar keine Lieder mehr. Welche Rolle spielt denn hier die religiöse Bildung?
Die spielt eine ganz große Rolle, aber nicht im Sinne von pädagogischer Maßnahme, sondern im Sinne des selbstverständlichen Einübens von Liedern, von Gebeten. Die kirchlichen Kindergärten sind der erste Ort, wo sowas erprobt werden kann. Die Bedeutung eines Tischgebets, jenseits der Tatsache, dass dann alle gemeinsam anfangen zu essen. Es kann ein kurzes Gebet sein, aber wenn Kinder das in der Reihe dann selber sprechen dürfen, selber auch merken, ich kann mit dem lieben Gott reden und der hört mich, kleines Würstchen, an, obwohl ich erst 5 bin und mich 3-mal versprochen habe. Das sind so Grunderfahrungen, die Kinder machen müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir in dem Bereich viel, viel mehr machen können. Und die finden übrigens auch Talare ganz spannend und wollen mal am Bäffchen ziehen und finden Kirchräume super interessant, wenn man sie ihnen aufschließt. Wir müssen das nur machen, weil wir nicht mehr damit rechnen können, dass das automatisch in den Familien passiert.
Wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie fragt, Frau Bahr, warum soll ich eigentlich mein Kind taufen lassen? Was antworten Sie dem?
Weil Sie in dieser Weise deutlich machen, dass Gott dieses Kind schon geliebt hat, bevor das Kind selber entschieden hat, dass es diesen Gott zurücklieben will.
Das heißt, das Kind ist ohne die Taufe nicht bei Gott?
Es ist bei Gott, aber nicht als Teil der Kirche. Und die Segenshandlung selber, die ja auch eine öffentliche ist, bedeutet nochmal was anderes, als sich klarzumachen, dass alle Kinder irgendwie von Gott geliebt sind. Die Taufe ist eben der Moment, wo das Kind auch aufgenommen ist in eine ganz große, unsichtbare Gemeinschaft derer, die sich verpflichtet, dieses Kind mit zu begleiten unter dem Segen Gottes. Denn der Segen Gottes muss ja auch eingelöst werden. Und deswegen bin ich sehr für die Kindertaufe.
Es gibt ja mittlerweile richtige Taufevents, auch so gerade in Loccum. Loccum haben Sie vorhin erwähnt, da gibt es ein Tauffest zum Beispiel oder gab es so ein Tauffest schon, wo wirklich ganz viele zusammengekommen sind, es 20 Täuflinge gab oder vielleicht sogar mehr, die Familien gemeinsam gefeiert haben. Ist so ein Event vielleicht eine Möglichkeit, Menschen eher an die Kirche ranzuführen, die das sonst nicht tun würden?
Na, in jedem Fall ist es so, dass diese Art der Tauffeier mit ganz vielen vermutlich eher der Ursprungstauffeier entspricht und dass in den meisten Kirchen der Welt auch eher so getauft wird. Und die Idee, dass die Kleinfamilie dann noch mit den besten Freunden danach essen geht und da gibt es noch ein paar Taufgeschenke, für eine heile Familie noch halbwegs funktioniert, obwohl das anstrengend genug ist, aber zum Beispiel für jemand, der allein erzieht oder wo man eben durch eine Scheidung komplizierte Familienverhältnisse hat, sind diese Kleinfamilienfeiern eher eine Belastung. Außerdem sehen dann auch die Geschwisterkinder oder die ganze Familie, dass dieses Kind eben in eine große Gemeinschaft hineingetauft wird. Es gibt Eltern, die mögen das nicht, die wollen es anders haben. Aber ich merke, dass es viele junge Eltern gibt, die sagen, dann überfordert uns das auch alles nicht so. Wir wissen gar nicht so genau, wie feiert man denn eine Taufe. Und da gibt es die Möglichkeit, das mit anderen Eltern zu tun, auch so eine Taufbegleitung zu haben. Ich finde, das ist eigentlich eine großartige Wiederentdeckung der alten Tauffeier.
Es ist ja auch mittlerweile nicht mehr so einfach, Taufpaten zu finden. Also überhaupt Menschen zu finden, denen man das zutraut und die auch noch Mitglied der passenden Kirche sind.
In der Tat, das erzählen viele Paare, die gar keine, in diesem Falle evangelischen oder auch einen katholischen Taufpaten finden und gleichwohl aber möchten, dass sie diese Art von Begleitung haben. Manchmal springt dann jemand aus der Gemeinde ein. Manchmal stellen sie übrigens dann fest, dass ein ganz enger Freund doch evangelisch ist, der hat sich aber nicht getraut. Dann gibt es in der Tat Freundeskreise, wo die enge Freundin gar nicht Mitglied einer Kirche ist. Dann muss sie ja nicht Patin sein, kann dieses Kind aber trotzdem ja auch als gute Freundin eng begleiten. trotzdem glaube ich, dass diese Patenschaft gerade in diesen Zeiten ganz wichtig ist, weil junge Eltern sich austauschen können und weil das Kind dann auch vielleicht einen Ort hat, wo es religiöse Fragen stellen kann, mit denen es den eigenen Eltern nicht kommen will.
Erleben Sie selbst als Seelsorgerin, als Pastorin, dass Eltern über die Taufe ihres Kindes oder zum Beispiel die Konfirmation auch wieder zur Kirche zurückfinden?
Ja, das erlebe ich in der Tat und überraschenderweise jetzt zweimal schon über die Konfirmation. Denn dann und wann passiert es, dass eben so eine 13-Jährige nach Hause kommt und sagt, ich möchte konfirmiert werden. Und dann sagen die Eltern, wie kommst du denn darauf? Und wir sind gar nicht kirchlich, du bist nicht mal getauft. Aber das Selbstbewusstsein dieser jungen Teenager hat bisweilen ja auch den Vorteil, dass Papa und Mama dann überzeugt werden. Und ich habe gerade mit einem Paar im weitesten Freundeskreis gesprochen, die dann gemerkt haben, über die Auseinandersetzung dieser 13-Jährigen mit Fragen des Glaubens wurde dann beim Abendessen auch darüber geredet. Die beiden großen Brüder haben sich eingemischt und dann ging es bisweilen hoch her. Und das Mädchen wurde dann im Konfirmationsgottesdienst getauft und die Eltern sind in die Kirche wieder eingetreten. Und der Vater überzeugter als die Mutter.
Der Vater überzeugter als die Mutter?
Ja, was besonders ungewöhnlich ist.
Petra, da, wenn wir uns unsere Gesellschaft hier in Deutschland anschauen, im Moment, es gibt ganz viele Zweifel, es gibt viele unbeantwortete Fragen. Die Suche nach Halt wird geführt. Es gibt offenbar ein großes Bedürfnis nach Spiritualität, Liebe, Vertrauen, Zuversicht. Was kann die evangelische Kirche tun, um diese vielen Sehnsüchte der Menschen zu stillen?
Sie kann ihre Türen ganz weit öffnen und sie muss dann aber bei ihrem Evangelium bleiben. Also sie muss, glaube ich, in ihrer Botschaft sich dann auch treu bleiben. Nur dann kann sie glaubwürdig bleiben. Die christlichen Kirchen sind nicht einfach nur Zelte für irgendwelche Sinnangebote, sondern es gibt eine klare Botschaft, dass sich Gott in Jesus Christus Menschen heute zeigt. Und dass er sich so zeigt, dass Menschen über sich selber auch nochmal anderes entdecken und sich dann auf einen Weg machen, um sich befreien zu lassen von allen möglichen Zwängen und Ängsten und Sorgen, um sich dann aber auch zuversichtlich dieser Welt zu stellen. Die Kirche ist ein Ort des Rückzugs, aber nicht der Weltflucht. Und das ist mir deswegen wichtig, weil es ja auch eine große Sehnsucht gibt, danach im Moment mit der Wirklichkeit, so wie sie sich zeigt, möglichst nichts mehr zu tun haben zu wollen. Das heißt, Menschen ziehen sich ganz ins Private zurück und kümmern sich auch nur noch darum, weil sie sagen, also diese große weite Welt mit ihrer Unruhe, ihren Konflikten und ihren Kriegen und ihren Bedrohungen, das überfordert mich, deswegen gucke ich lieber gar nicht hin. Das ist, glaube ich, mit dem christlichen Glauben so nicht zu machen, weil Gott diese Welt liebt und Christenmenschen deswegen diese Welt nicht aufgeben wollen. Und das hat viele Folgen, die manche auch ärgerlich zurücklassen, weil sie sagen, wir wollen gerne unsere Sehnsucht nach Sinn, nach Spiritualität, nach Warmherzigkeit, nach Begleitung, nach Zärtlichkeit und Musik. Aber was wir überhaupt nicht wollen, ist, dass du uns sagst, wir müssen uns mit denen beschäftigen, die als die Zerbrochenen oder Gebrochenen in dieser Gesellschaft neben uns wohnen. Oder dass du uns sagst, wir müssen uns anders auch mit unserer eigenen Schuld auseinandersetzen. Wir müssen uns anders damit auseinandersetzen, wie wir uns mit den Verwandten versöhnen, mit denen wir seit 30 Jahren nicht mehr reden. Das wollen wir alles nicht hören. Das ist, glaube ich, dann nur das halbe Christentum und deswegen gehört zu dieser Befreiungsgeschichte auch so eine Einsichtsgeschichte. Wer sind wir eigentlich und was tun wir einander im Moment eigentlich an? Zum Beispiel, wenn wir uns wüst digital beschimpfen, um uns dann beim Abendessen über Essworte unserer Kinder aufzuregen. Das ist eine Haltung und eine Orientierung, die nicht dazu führt, dass man sich auf Dauer zurückziehen kann von den Verhältnissen, die so beunruhigend sind.
Hat die Kirche noch so etwas wie eine Wächterfunktion?
Ich mochte das Wort Wächteramt nie, ehrlich gesagt. Und zwar deswegen nicht, weil da, das ist hoch missverständlich. Und weil damit bisweilen auch viel Missbrauch getrieben wurde. Das sogenannte Wächteramt der Kirche, was sich ja auch einer theologischen Tradition verdankt, wo Kirchenmenschen, sehr, sehr wenige Kirchenmenschen übrigens aktiv und kritisch gegen die nationalsozialistische Ideologie und ihrem mörderischen Treiben aufgestanden sind. In einer demokratisch verfassten Gesellschaft sollen Christinnen und Christen ihre Stimme erheben. Sie sollen sich einmischen. Aber das Wächteramt impliziert ja, dass wir es besser wüssten in allen Dingen. Ich glaube, was Christinnen und Christen können, ganz offen und voller Zuversicht sagen, wir wissen es auch nicht im Moment. Wir wissen nicht, wie es mit Europa weitergeht. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft weiterleben. Wir verhalten uns zu menschenfeindlichen Tendenzen, aber wir wissen nicht, wie wir umgehen wollen mit Menschen, die durch ganz andere kulturelle und religiöse Normen geprägt sind. Wir wissen nicht, wie das friedlich abgehen soll. Wir ziehen uns aber nicht daraus und wir übernehmen Verantwortung. Und wir sorgen dafür, und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass Religion keine Privatsache ist, aber auch nicht das Synonym für Terror, Gewalt, Irrationalität und antimoderne Umschwünge. Das ist ja die andere Sorge, die viele Menschen haben. Gerade wenn man keinen Kontakt mehr mit seiner eigenen Religion hat, steht Religion mittlerweile nur noch für das, was Angst auslöst. Und das ist auch für die Christen gefährlich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.